Ein herzliches Willkommen, alle, die ihr noch dazugekommen seid. Schön, dass sich die Reihen noch etwas gefüllt haben. Wir sind sehr dankbar dafür. Ich möchte zu Beginn dieser Stunde, die wir jetzt noch gemeinsam haben, einen Vers lesen aus dem Römerbrief, aus dem 15. Kapitel, den Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünsche ich uns allen jetzt für diese Zeit, für diese Stunde, besonders auch unserem Bruder Alexander Seibel. Und wir wollen beten und wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns jetzt im Lied daran erinnern durften, dass du der Sieger bist, der Sieger von Golgatha. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Ein Ausruf von über ein Werk, dem nichts hinzuzufügen ist. Und wir danken dir, dass wir hinter diesem deinem Werk stehen dürfen. Danke, dass wir auch jetzt noch einmal eine Zeit haben dürfen, wo wir uns zu deinen Füßen niedersetzen dürfen, wo wir dir und deinem Wort zuhören dürfen. Und unsere Bitte ist es, segne den Mund, der spricht, gib dem Bruder Alexander die rechten Worte, rüste ihn aus mit der Kraft deines Heiligen Geistes und gib aber auch uns, den Hörenden, Gnade, dass wir hören möchten, wie Jünger hören. Wir preisen dich für deine Güte. Amen.
So, hier ist eine Kaffeetasse, die kommt noch dazu von mir. Wo kommt, naja, kann man hier stehen lassen. Wir haben jetzt ein erfreulicheres Thema. Der Sieg Jesu. Ihr seid wirklich Helden um die Zeit, da sehnt man sich. Hoffentlich macht er noch, also bald Schluss. Wenn er sagt, ich habe 5 Punkte, jetzt haben wir noch Punkte, wenn ich dazu hören muss, ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ja. Also von daher seid ihr Helden. Wenn ich höre mir meine Predigten nicht an, ich kriege alle Zustände, wenn ich mich hören, also da sprechen höre. Also ihr seid wirklich tapfere Leute. Ich möchte sprechen über den Sieg Jesu anhand der 5 Dinge, die im Zusammenhang mit der Verurteilung und Kreuzigung unseres Herrn zerrissen sind. Da vielleicht einigen schon bekannt, da hat es Folgendes. Wir lesen in der Nacht vor der Verurteilung, also in der Nacht der Verurteilung, da lesen wir Folgendes in Matthäus 26, Vers 63. Das nächtliche Verhör nach der Verhaftung in Gethsemane, aber Jesus schwieg stille und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist der Christus, der Sohn Gottes. Hier geschah nichts zufällig. Man könnte auch noch Hintergrundinformationen aufzeigen, warum der Hohepriester dann die Frage stellt. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Das war die jüdische Eidesformel. Da musste auch der schlimmste Lügner die Wahrheit sagen. Jesus sprach zu ihm, du sagst es, auch sage ich euch, von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Das ist ein typisches Verhör jüdischer Art. Der Name Gottes wird nicht erwähnt. Er umschreibt das, sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Und da haben wir es jetzt, da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiter Zeugnis? Jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünkt euch? Sie antworten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Und dann, da spien sie aus in sein Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Etliche schlugen ins Angesicht und sprachen, weissage uns, Christus, wer ist, wer dich schlug. Also wenn es jemals ein dramatisches Ereignis gab, wir haben ja manches erlebt, vom Fall der Berliner Mauer, Mensch ist auf dem Mond gelandet, das sagt man übrigens jemand in Amerika ironisch, der Unterschied zwischen Kennedy und Obama. Kennedy wollte einen Mann auf den Mond setzen und Obama wollte einen Mann auf eine Frauentoilette setzen, dank Gender-Ideologie. Aber ist jetzt nur eine Randbemerkung. Und also Mondlandung, da hat man auch gedacht, es ist für euch, ja. Und Zusammenbruch des Sowjet-Empires, aber wenn es wirklich mal eine dramatische Weichenstellung gab von heilsgeschichtlicher Dimension, dann war es dieses nächtliche Verhör, wo sich zwei Hohepriester gegenüberstanden. Der Hohepriester nach der Weise Aarons und der Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Der Hohepriester in der Kraft des Fleisches und der Hohepriester in der Kraft des unendlichen Lebens. Der Hohepriester des Gesetzes und der Hohepriester der Verheißung. Und wie wird das ausgehen? Und haben wir gerade gelesen, Kaiphas, so hieß er damals, zerriss seine Kleider. Und es hat jemand mal aufgezeigt, wie oft das Gesetz Mose bei der Verurteilung unseres Herrn gebrochen wurde. Weil wenn jemand nach dem Gesetz Mose hätte nicht getötet werden können, dann der Einzige, der es erfüllt hat, unser Herr. Und das waren ungefähr 18 Punkte und eines, den wir gerade gelesen haben, denn wir lesen in 3. Mose 21 im 10. Vers über die Gesetze der Priester im Allgemeinen und des Hohepriesters im Besonderen. Wer Hohepriester ist unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen ist, also der Gesalbte, der Hamaschiach, der Christos, griechisch, und dessen Hand gefüllt ist und er angezogen ist mit heiligen Kleidern, der soll sein Haupthaar nicht wie hängen lassen und seine Kleider nicht zerreißen. Aber das geschah ja nicht zufällig, weil der Hohepriester verwaltete ja all diese sichtbaren Opfer und Brandopfer und es wurden ja auf dem Brandopferaltar Tausende von Opfertieren, Opferlämmer, Ziegenböcken, Stieren geschlachtet. Und das war ja alles nur ein Schattenbild für das vollkommene Opfer, das dieses Lamm Gottes, das in Jesus von Nazareth vor ihm stand, ja dann erfüllen sollte. Noch am selben Tag. Zählen ja den neuen Tag vom Abend an und das war diese Freitagnacht. Und dann wurde ja der Herr gekreuzigt. An demselben Tag. Und als der Herr eigentlich sagte, es ist vollbracht, dann waren all diese Brand- und Schlachtopfer erfüllt. Und als der Kaiphas sein Gewand zerriss, seine Kleider, da hat er sein eigenes Priestertum zerrissen. Das ist vorbei. Das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen, sagte uns der Römerbrief. Und wir haben jetzt einen neuen Priester, in der Kraft des unendlichen Lebens, der auf ewig selig machen kann. Also erster Punkt, Kaiphas zerriss seine Kleider und das alttestamentliche Priestertum ist zerrissen, ist vorbei. Und der Tempel ging ja dann eine Generation später in Flammen auf. Und wenn Sie heute Passafest feiern, Sie haben kein rituelles Opfer mehr, können kein Passalam mehr essen, weil man kann es nicht mehr weihen. Sie können nicht opfern. Dort, wo sie opferten, steht heute die Oma-Moschee. Wenn die Juden dort opfern wollten, hätten wir den Dritten Weltkrieg. Also, und das Judentum, die einzige Religion, die eigentlich kein Priestertum hat. Das erste zerriss, Kaiphas zerriss seine Kleider. Das zweite, das zerriss, das lesen wir in Matthäus 27, und zwar Vers 51, siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Das kennen wir alle, der Vorhang ist zerrissen, der zerriss nicht von unten nach oben, als könnten wir in eigener Kraft zurück, deswegen durfte man ja einen Altar nicht auf Stufen errichten. Das ist sozusagen Religion. Ich in eigener Kraft arbeite mich immer höher hinauf. Du schaust mich so komisch an, 2. Mose 20. Du sollst den Altar nicht auf Stufen errichten, dass, wenn du hinaufsteigst, nicht seine Blöße aufgedeckt wird. Vers 28, hoffentlich habe ich es jetzt richtig zitiert. Er sprach, mein Freund, es wäre dein Glück, du nimmst diesen Blick zurück. Vers 26, du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, dass nicht deine Blöße aufgedeckt werde vor ihm. Also sehr gut, Vers 26. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Es dürfte ja hinter diesem Vorhang handbreit dick, 12 Meter hoch und so weiter, dürfte ja nur am höchsten Feiertag der Juden, am Yom Kippur, am größten Versöhnungstag, der Hohepriester mit dem Blut von Böcken und Kälbern hinter diesem Vorhang. Es gab den Vorhof der Frauen, also es gab den Vorhof der Nationen. Bei dem Tempel, der durch Herodes so vergrößert wurde, da gab es den Tempel der Nationen, da gab es dann eine Trennmauer, die hieß Sorek, da fand man sogar eine Inschrift aus dem Jahre 1871, stammte die, dass es bei Todesstrafe nicht Juden verboten ist darüber hinaus. Und dann kam der Vorhof der Frauen, den Mose nicht hatte in seiner Stiftshütte, und auch noch nicht im Tempel Salomos. Der war erst dann bei dem zweiten Tempel. Und dann den Vorhof der Israeliten, dann der Vorhof der Priester, dann das Heiligtum. Da durften dann nur die Priester noch hinein und dann das Allerheiligtum. Und nicht ohne Blut, mit dem Blut von Böcken und Kälbern. Und als der Herr sagte, es ist vollbracht, zerriss das von oben nach unten. Und damit hat der Heilige Geist aufgerichtet, es ist eine Trennung da zwischen dem heiligen Gott und seinen Geschöpfen, die durch die Gewalt der Sünde aufgerichtet ist. Und das ist der Grundfehler, der Urfehler dieser ganzen Meditationsmethoden und der Mystik und der anderen Religionen. In dir ist der göttliche Funken, du musst dich versenken und du findest dann Gott in dir. Nein, da wirst du nicht eins mit dem lebendigen Gott, da wirst du eins nicht mit dem Pantokrator, also dem Allmächtigen, sondern mit den Kosmokratoren, wie Paulus in Epheser 6 diese Mächte der Finsternis bezeichnet, die eigentlich die Menschen ins Verderben stürzen und ihnen so einen Blödsinn eingeben mit Genderideologie und all das, was sich da heute abspielt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Das sind diese Kosmokratoren, mit denen wirst du dann eins mit diesen Techniken. Dich trennt die Gewalt der Sünde. Und deswegen, ich wiederhole mich, sagte der begnadete Inder Vishal Mangalwadi, du brauchst nicht Erleuchtung, du brauchst Vergebung. Und das, was den heiligen Gott von seinen Geschöpfen trennte, das ist mit dem Tod Jesu zerrissen, von oben nach unten. Und das ist die frohe Botschaft. Jetzt ist der Weg frei, das vollkommene Opfer wurde gebracht. Jetzt darf jeder kommen. Und jetzt ist unser Ruf, lasst euch versöhnen mit Gott. Darf jeder kommen. Hier steht jemand, der glaubt, das Opfer Jesu ist so gewaltig, es reicht aus für bald 8 Milliarden Menschen. Ich darf jeden sagen, Jesus starb für dich. Und würden 8 Milliarden Buße tun, und da sind ja wirklich auch Leute dabei mit blutbesudelten Händen, Massenmörder und so weiter. Das Blut Jesu würde ausreichen, das alles auszutilgen. Also der Vorhang ist zerrissen, und jetzt muss man Folgendes sagen. Das, was das Vorrecht war eines einzigen Menschen, aus einem einzigen Volk, aus einem einzigen Stamm, aus einer einzigen Familie, an einem einzigen Tag, bei einer einzigen Gelegenheit, in die Gegenwart Gottes zu kommen, darf seit Golgatha jedes Kind Gottes zu jeder Zeit, laut Hebräer 10, Vers 19. Da habt ihr auch seinen dreifachen Eingang. Schaut. Hebräer 10, Vers 19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu, das ist das Ärgernis des Kreuzes, nicht eigene Gerechtigkeit, stellvertretende Gerechtigkeit, durch das Blut Jesu. Wehe, du kommst mit eigener Kraft. da kommt dann was anderes. Die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige, und der Schreiber des Hebräerbriefs meint hier das Allerheilige, welche uns bereitet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasset ihn hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, völligem Glauben, besprengt in unserem Herzen, los von dem bösen Gewissen. Das darf also jetzt jedes Kind Gottes, also ein Jude, der ist fassungslos. Was nur unser Höchster des Volkes an diesem besonderen Tag, wo auch der schlimmste Jude gefastet hat, den Yom Kippur, dem Versöhnungstag, was nur dieser Einzige darf, das darf jetzt jeder von euch aus dem Neuen Bund. Gewaltiges Vorrecht, aber dann auch natürlich wiederum eine umso größere Verpflichtung, dass wir jetzt davon auch Gebrauch machen und in die Gegenwart Gottes kommen. Und natürlich im Gebet. Soweit zu diesem Punkt. Und das Dritte, das zerriss, Vers 52, die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und standen auf, viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus seinen Gräbern nach seiner Auferstehung. Er ist ja der Erstgeborene von den Toten. Die Erde erbebte, das ist ja auch nicht zufällig, das liest man nur bei Matthäus, dass die Erde erbebte bei der Kreuzigung und hier bei der Auferstehung. Und ein Erdbeben deutet immer eine Erschütterung an, und für die Juden wurde natürlich alles erschüttert. Was hat das die Römer groß gejuckt, dass er am östlichen Ende ihres Imperiums ein Tempel in Flammen aufging? Aber für die Juden ist alles erschüttert worden. Das, was jahrtausendlang galt, der Tempel, der Opferdienst, das Priestertum, alles weggenommen, kein Stein blieb auf den anderen. Und das kann man jetzt verschieden auslegen, die Felsen zerrissen. Man kann das positiv auslegen, man kann es negativ auslegen. Wir legen es aus vom Standpunkt des Sieges Jesu. Der Fels ist ja im Sichtbaren oft ein Abbild für etwas Gewachsenes, etwas Starkes, und ist deswegen ein Bild für Gott oder den Abgott. In 5. Mose 28 heißt es, 5. Mose 32, da heißt es, dein Fels, Vers 18, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Da ist also der Fels ein Bild für den wahren Gott. Aber jetzt Vers 31. Unsere Feinde Fels ist nicht wie unser Fels, so müssen sie selber urteilen. Und Vers 37. Und er, also Gott, wird zu ihnen sagen, wo sind ihre Götter, ihr Fels, auf den sie trauten? Das war für uns die D-Mark, die haben sie uns da mit falschen Versprechungen weggenommen. Der Euro, der beginnt immer mehr zu wanken und zu schwanken und so weiter. Das sind die Felsen dieser Welt, bis sie dann einknicken. Nur der Gott der Bibel ist ewig. Also nehmen wir jetzt hier den Fels als ein Bild für Mächte der Finsternis, die Menschen versklaven, zerstören, und in Kolosser 2, Vers 15, da heißt es, er hat die Reichen und Gewaltigen ihrer Macht entkleidet und sich öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das sind diese Felsen, diese Mächte. Aber wenn man dann sehen muss, wie Leute durch Alkohol oder Droge andere Süchte fesseln. Liebe Freunde, uns wird oft vorgeworfen, weil die Selbstmordrate bei Homosexuellen ist immer noch deutlich höher als bei Heterosexuellen. Ja, wir diskriminieren sie. Das mag hin und wieder geschehen, aber es ist ein unnatürlicher Lebensstil. Und die Selbstmordrate der VIPs, also dieser Stars, zu denen wir aufblicken, ist viermal höher als die der Normalen. Weil sie diskriminiert werden? Nee. Das ist ein unnatürlicher Lebensstil. Und der Mensch ist ja gefallen, und jetzt stehst du da vor Tausenden und Abertausenden, wirst gefeiert, da brauchst du deine Flasche. oder wie Eugen Roth sagt, seine große Stunde kam, wenn er seine Pille nahm. Und dann auf einmal sind die abhängig, ja. Und wenn man das erlebt, du hast Lampenfieber und stehst vor, und dann womöglich noch Fernsehen und dann blicken tausende Augen auf dich und du merkst, durch diese Flasche geht es besser. Verlockend ist der äußere Schein. Der Weise dringt tiefer ein. Es ist ein Brauch von Alters her, sagt Wilhelm Busch. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Also einen Schluck und dann fühlst du dich frei und dann brauchst du immer mehr. Und dann sterben sie eben oder sind in der Reha und so weiter. Und wenn man dann sieht, wenn sich Leute bekehren, wie sie befreit werden von diesen Mächten, die sie zerstören. Er hat sie wörtlich zur Schau gestellt. Entblößt. Unser Herr ist der Sieger, was immer auch geschieht, auch in unserer Zeit, wo wir ja so einen Triumph des Bösen sehen. In meinem Büchlein, Das Samtverfügung der Gemeinde, da zitiere ich Gerhard Meyer, der ja mal der Bischof war von Baden-Württemberg. Wie heißen da anders in Baden-Württemberg? Und Dekan. Und der hat wirklich als sehr bibeltreuer Mann gute Kommentare geschrieben zum Buch Jona, zum Buch Daniel oder Matthäus Kommentar. Und dann sagt er eben, Matthäus 24, was ist das Schlimmste in jener Zeit? Sind es Kriege? Ist es Verfolgung? Nein, Verführung. Und dann sagte er, Verführung lässt das Falsche triumphieren, Verfolgung lässt das Echte zutage treten. Und wir leben heute in der Zeit des Triumphs des Falschen. Und so sehr wir darüber Klagelieder ansetzen, ansingen können, wie wir es ja vorhin auch gemacht haben zum Teil, wir halten fest, unser Herr ist der Sieger. Er hat diese Mächte besiegt, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und es heißt ja im Psalm 118, man singt mit Freuden vom Sieg des Herrn in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Also das Dritte, das zerriss, waren diese Felsen. Von dieser Auslegung jetzt des Sieges Jesu. Nicht dogmatisch, manch einer sagt, nein, die Felsen kommen auch so, okay. Das Vierte, das steht nicht wörtlich jetzt hier, da heißt es im selben Vers, die Gräber taten sich auf. Und liebe Freunde, das ist vom Standpunkt des Sichtbaren das Allereindrücklichste. Matthäus 27, Vers 52 nach dieser Luther-Einteilung. Und die Gräber taten sich auf, die Gräber zerrissen, das Totenreich ist zerrissen. Das ist ja vom Sichtbaren her das Allerstärkste, weil der Tod ist eine Großmacht, der Tod ist grausam, der Tod ist entstellend, der Tod ist die große Einbahnstraße und das Leben ohne Auferstehungshoffnung ist ein riesiger Leichenzug. Und über mehrere Stationen geht es zum eigenen Grab. Ich war ja mal bei so einer Rundreise in Italien, Rom, 2016, glaube ich, was 2016? Der Papst war gerade 80 Jahre alt geworden. Und da haben sich sehr gute Gelegenheiten ergeben zum Zeugnis. Und da sagte ich einen netter Kerl, aber für ihn war eben nur das Sichtbare. Sagen Sie auf, wenn Sie nur das Sichtbare haben, dann leben Sie für das Grab. Das ist Ihre zukünftige Anschrift. Von daher ein planetarischer Friedhof, ein riesiges Leichenschauhaus. Und durch den Korridor der Jahrtausende hallt dann eben die Worte Jesu, ich bin der Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbt, wer der lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Und womöglich haben wir uns daran gewöhnt. Gilt mir auch. Aber ich bin damals eigens nach Wien geflogen, 50 Jahre Matura, also hier sagt man Abitur. War positiver emotionaler Stress, man sieht Leute nach Jahrzehnten wieder. Und wir hatten damals, waren drei Schülerinnen, drei Studentinnen, wie man das sagt, waren also Maturantinnen in unserer Klasse. Eine war noch da, die Christa, die andere war im Krankenhaus. Sie starb dieselbe Nacht. Das wussten wir nicht. Die Doris. Und dann fragte mich die Christa, und das sind zum Teil wirklich liebe Menschen, aber eben katholische Tradition, keine Ahnung von der Wiedergeburt, dem echten Evangelium. Da fragte mich die Christa, was würdest du der Doris zeigen wollen? Wo sie wusste, dass sie im Krankenhaus ist. Wir haben noch eine Grußkarte unterschrieben, nächsten Tag tot. Wie gesagt, wussten wir. Und dann habe ich ihr die Bibel in die Hand gedrückt und habe ihr gezeigt, Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer lebe, dann glaube an mich, wird nimmer mehr sterben. Und dann las sie das erste Mal, obwohl am Taufstand war die evangelisch, und zuckte zusammen. Das hat sie so getroffen. Und dann hat sie diese Bücher, Jesus, unser Schicksal, und was ich damit nochmal an sich gedrückt habe, das inhaliere ich, sagte sie. Sie ist inzwischen gestorben. Ich kann nur von ganzem Herzen hoffen, dass sie in der Ewigkeit ist, aber ich weiß es nicht. Also, hier haben wir eine einmalige Botschaft. Der Tod ist besiegt. Der letzte Feind, wie ihn die Bibel nennt. Und wir haben dieses gewaltige Lied der Auferstehungshoffnung, 1. Korinther 15. Und da sagt ja Paulus ab Vers 51, die Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit und die Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit. Wenn aber die Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit und die Verwesliche die Unverweslichkeit. Also das eine ist schon gestorben, das andere ist noch lebend, aber eben sterblich. Dann, nicht jetzt, wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, Tod, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein Sieg. Dann ist es mit Schmerz, mit Leid, mit Krankheit, mit all dem vorbei. Und dann wird der Tod, wie uns die Bibel in Offenbarung sagt, nicht mehr sein. Also im Glauben halten wir das fest, die Gräber zerrissen. Und es gibt eine Auferstehungshoffnung. Menschen ohne Auferstehungshoffnung, das sind fast die bedauernswertesten Geschöpfe. Die müssen sich mit allen Mitteln an das Sichtbare klammern. Da war ja dieser Reich Ranitzky, der Literaturpapst, und er glaubt an keinen Gott. Und der Tod ist sowas Grässliches und dann Krebs und. Und du gehst ins Nichts. Das ist grauenhaft. Ich frage mich, wie Leute in unseren Tagen, wo ja leider jetzt durch diese ganzen Verunsicherungen unter jungen Menschen die Suizidrate unwahrscheinlich in die Höhe schnellt. Eine Umfrage hat letztes Jahr schon vom CDC, Center for Disease Control and Prevention, das Art Robert Koch Institut in den USA, unter den 14- bis 24-Jährigen gezeigt, oder 16- bis 24-Jährigen, dass jeder Vierte schon ernst an Selbstmord gedacht hat. Und das erzähle ich jetzt, habe es schon auch erzählt, aber das sind Menschen, die nur im Sichtbaren sich eingenistet haben. Junger Mann, Student, 17 Jahre alt, hat gespart für eine Weltreise. Es war ein Bericht in irgendeiner dieser vielen Nachrichten mit der Überschrift, euch trifft keine Schuld. Naja, Weltreise, dann kam Covid, dann kamen die ersten Reisebeschränkungen und dann wurde es immer wieder verlängert. Und nach einem Jahr geht er am Sonntagabend in sein Zimmer, hinterlässt einen Zettel, euch trifft keine Schuld, Montagmorgen ist er tot, Selbstmord. Und als ich das einer Schwester aus der Ex-DDR erzählte, sagte er, ja, in welcher Welt leben wir? Leben die? Wir waren ja immer eingesperrt. Konnten nicht reisen. Aber versteht ihr, dürfen nicht von oben herab sagen, da war alles nur auf das Sichtbare. Und jetzt wird das, und vorher konnte man reisen wie noch nie zuvor und so weiter und günstig und billig und das Leben genießen und so weiter und Dinge mit eigenen Augen sehen, von denen konnten wir als Teenager nur träumen. Und jetzt bricht das zusammen. Und wenn du da nicht eine Hoffnung über das Sichtbare hinaus hast, gehörst du zu den beklagenswertesten aller Menschen. Und die Bibel sagt in Hebräer 2, weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er der eigenen Art teilhaftig geworden, auf dass er durch seinen Tod nehme die Macht dem, der des Todes Gewalt hat, Das ist der Teufel. Und befreite die, die durch Furcht vor dem Tode ihr Leben lang Knechte sein mussten. Einmalig. Glauben wir das noch? Und die Leute werden jetzt offener für geistliche Fragen. Also der Tod ist besiegt. Und das Fünfte, das zerriss, das steht jetzt nicht so wörtlich da, ebenfalls. Der Schuldbrief ist zerrissen. Kolosser 2, Vers 14. Also, ich wiederhole, der Hohepriester zerriss seine Kleider. Das war ein Ausdruck größter Bestürzung. Könige durften das tun, aber nicht der Hohepriester. Der Vorhang zerriss, der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Die Felsen zerrissen, die Mächte der Finsternis sind besiegt worden. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Nochmals, der in uns ist, 1. Johannes 4,4, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Die Gräber taten sich auf, die Gräber zerrissen. Und der Schuldbrief. Und das ist vom Persönlichen das Allerwichtigste. Denn, liebe Freunde, es gibt kein Privatleben, es ist alles registriert. Wenn ihr so wollt, es gibt in der Ewigkeit einen Codex Alexandrinus. Hast du gehört, Alexander? Das merke ich. Wir haben da dann nicht nur den gleichen, aber denselben Namen. Es gibt kein Privatleben, wie Wilhelm Busch sagt, es ist alles registriert. Im Islam hat man das in einem mehr abergläubischen Sinne, dass sie lehren, von deinem Leben an, ein Engel ist zu deiner Rechten, ein anderer ist zu deiner Linken, der zur Rechten schreibt die guten Taten auf, der zur Linken schreibt die bösen Taten auf und dann wird am Tage des Gerichts abgewogen. Da könnt ihr euch vorstellen, die glauben ja, dass eine Himmel und Hölle gibt. Die fürchten ja ihren Allah. Und was wird jetzt helfen? Reicht das wirklich aus? Und so weiter. Also es ist eine knechtische Religion. Und Paulus greift hier auf einen Begriff aus der römischen Rechtsprechung. Kolosser 2,14 getilgt er den Schuldbrief, der durch die Satzungen wider uns stand, und hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet, nicht an die Kirchentür. Und zur Zeit der Römer, wenn man da im Gefängnis saß, damals war die Rechtsprechung einfacher, da hat man einen Schuldbrief an die Tür genagelt, da stand drauf, warum man vor Cäsar schuldig war. Und wenn man diese Schuld abgesessen, bezahlt, getilgt hatte, hat man die durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Das war ein Wort der damaligen antiken Rechtsprechung. Wenn eine Sache erledigt war, hat man das sozusagen abgestempelt und darüber geschrieben, Tetelestai. Und um ein Bild aufzugreifen oder Illustration, gerade auch hier, mir haben ja Geschwister aus der Ex-DDR erzählt, Für Theo Lehmann war es besonders schlimm, dann zu sehen, wer ihn alle verraten hat, sein bester Freund, der Hauptzuträger der Stasi. Und wenn nach der Wende Leute sich Zeit nahmen, in die Stasi-Akte zu schauen, es gibt auch eine Stasi-Akte über Alexander Seibel, ist aber nicht so bewegend, nehme ich an, da haben sie zwei Dinge geschlaucht. Erstens, was die Stasi alles wusste. Und zweitens, wer alle ein Verräter war. Das schlaucht. Nicht, hast du einen fröhlichen Nachmittag und Grill womöglich und trinkt und plaudert und Stasi-Zuträger. Manche wollten deswegen ihre Akte gar nicht sehen, weil sie das seelisch so mitgenommen hat. Und jetzt habe ich ja leicht reden. Ich sage das ja nicht von oben herab. Ich weiß ja nicht, wie ich reagiert hätte. Ich habe ja erzählt die Sache von dem Matthias Storck, oder? Ist der Name, der Helmut Mattis da, wenn Mauern, oder wie heißt das nochmal, wo er berichtet über die Situation im Osten. Er hat uns auch erzählt, Helmut Mathis, wie im Evangelistenkomitee der DDR, da war ein Trojaner dabei, der Bambowski. Der hat veranlasst, dass im November 89 Mathis, wenn er wieder Berlin besucht, er verhaftet wird, nur es fiel vorher die Mauer. Und er sagte, der kam zu uns in Wetzlar, ins IDEA-Büro, lasst uns dem Herrn danken, er hat so wunderbar geführt und hat so wunderbar uns bewahrt und hat er inbrünstig gedankt und war ein homosexueller Doppelagent. Der hat dann die Arbeit von Licht von Osten, von Stuttgart aus, wo da dieses Arbeit war hinter dem eisernen Vorhang, erreicht hat, dass die da bei der DDR durchgingen und dann auf russischer Seite die ganzen Bibeln verbrannt wurden. Und da erzählte Mathis, wie da der Matthias Storck von der BRD freigekauft wurde. Er wurde angezeigt, Republikflucht, was nicht stimmt, aber ein Studienkollege hat ihn herausgefordert, er war ein Stasi-Zuträger. Und als dann nach der Wende er hineinschaut in seine Akte, sein eigener Vater hat ihn verraten. Und Mathis erzählt es deswegen, weil er sagte in der Aussendungsrede Matthäus 10, die zweite große Rede Jesu, der König delegiert Autorität. Und er sagt, es wird der Vater gegen den Sohn sein, die Mutter gegen die Tochter. Und da dachte er sich, der übertreibt doch die Bibel, es wird doch nicht der Vater gegen den Sohn. Und da war Folgendes passiert, weil dieser Pfarrer Storck war angesehen auch im Pietismus, in den Gemeinschaftskreisen, weil er war ein guter Verkündiger, hat die Stasi observiert, Storck lebt in Ehebruch. Die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder du arbeitest mit uns zusammen und lieferst uns auch Informationen über deinen Sohn, oder morgen steht im Neuen Deutschland, Pfarrer Storck ist Ehebrecher. Was machst du dann? Und so kann der Teufel fast jeden erpressen heute, weil fast überall krumme Spuren sind. In Amerika eine Schreckensnachricht nach der anderen, wie Megachurches in Schimpf und Schande untergehen. Auch die Sache mit Bill Hybels und so weiter, mit Hillsong in New York und das steht dann da groß in den Zeitungen. Und alles registriert. Und der glühende Atheist Richard Dawkins, der Gotteswahn, der hat sogar erkannt, der ermutigt jetzt den Frommen, dass sie an Gott weiter glauben. Weil er hat erkannt, wenn die aufhören an Gott zu glauben, dann wären das nicht bessere Menschen, sondern wären Egoisten. Er hat aufgehört, an das Gute im Menschen zu glauben und sagt, ja, ist gut, dass ihr an Gott glaubt. Klammer auf, ist zwar noch immer Kinderei, aber ich habe beobachtet, solange ihr meint, dass ihr Rechenschaft geben müsst, verhaltet ihr euch anders. Weil er hat beobachtet, dort wo Überwachungskameras sind, verhalten sich die Leute anders. Und kein Kinderschänder würde an die Kinder rangehen, wenn er wüsste, es sind hier Kameras installiert. Für die ist das Allerschlimmste, ans Licht zu kommen. Das ist ein Schock. Die Strafverhandlung, das ist alles dann weniger schlimm. Wenn die ans Licht müssen, und liebe Freunde, das ist ja nur ein Vorgeschmack dessen, was passiert, wenn der Mensch stirbt. Und die allergrößte Katastrophe, die einem Menschenkind passieren kann, ist mit unvergebener Schuld in die Gegenwart eines heiligen Gottes. Und deswegen ist es das Allerwichtigste. Weißt du, dass über dein Leben geschrieben steht, Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Und das hat der Herr nicht gerufen. Er hat es leise gesagt. Und das schreibt nur Johannes, weil er stand vor dem Kreuz. Und um zu wissen, meine Schuld ist getilgt, musst du zum Kreuz kommen. Also bündeln wir zusammen. Ihr habt ja vorher so lang gelitten. Ich versuche es jetzt kürzer. Es hängt ja alles zusammen. Zwei Hohepriester stehen sich gegenüber, Kaiphas zerreißt seine Kleider, ausdrücklich untersagt, aber hat sein Priestertum zerrissen. Und das Gesetz konnte ja nichts zur Vollendung bringen. Wir lesen in Hebräer Kapitel 10, Vers 4, es ist unmöglich, durch das Blut von Böcken und Kälber Sünden wegzunehmen. Und jetzt kommt das Blut Christi, das reinigt von aller Sünde. Das reinigt von den schlimmsten Sünden. Und mein Herz zerschmilzt manchmal, wenn ich sehe, das sind Verbrecher, das sind Gangster, zum Teil Killer. Dann tun sie Buße und werden neue Kreaturen. Die Gnade Gottes. Dann, es zerriss der Vorhang. Jetzt ist der Weg in die Gegenwart Gottes frei, weil die unendlich große Schuld des Menschen bezahlt wurde. Uns kann nur einer, der Ewiges, auslösen. Deswegen sagt Jesus in Johannes 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Und ich bin, ist der Name Gottes. Gethsemane, als er fragt, wen sucht ihr? Ich bin's. Also Jesus von Nazareth, sagen die Schergen, und er sagt, ich bin's. Da weichen die zurück und fallen zu Boden. Die fallen nicht auf dem Rücken, die wichen zurück und fielen zu Boden. Das war der Name Gottes. Johannes schildert Jesus als Gott. Es war eine Art Theophanie. Anihu, aramäisch. Und der Vorhang ist jetzt zerrissen, der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Und die Felsen sind zerrissen. Die Mächte, die die Menschen knechten und zerstören. Man sollte vielleicht noch Folgendes sagen. Wenn man die Klagemauer besucht, wer war schon mal in Israel? Kennt ihr den Unterschied zwischen Ostdeutschland vor und nach dem Zweiten Weltkrieg? Das sagte mir ein Bruder aus der Ex-DDR. Es gab doch unter der Nazi-Zeit diese Kraft-durch-Freude-Bewegung. Da reisten sie nach Skandinavien und so weiter. Dann sagten mir die Brüder, einst fuhren wir mit Kraft-durch-Freude an das schöne Mittelmeer. Jetzt haben wir weder Kraft noch Freude und auch keine Mittel mehr. Und so sah es wörtlich aus zwischen West und Ost. Also ihr wart schon in Jerusalem, wart sicher an der Klagemauer. Und da muss man sagen, da beten sie mit Inbrunst. Und man soll ja durch das Gesetz Freude haben, Psalm 19. Und deswegen bewegen sie sich so und so weiter. Und man muss sagen, sie haben Eifer um Gott, aber sie haben keinen Zugang zu ihm. Und da gibt es eine unglaubliche Prophetie, die die wenigsten kennen, von einem Propheten, der aus der Zeit Jesaja stammt, zu 800 vor Christus, dass sie nicht opfern werden können. Und das ist der Prophet Hosea. Den schlagen wir auf, Kapitel 3. Das ist eine fantastische Prophetie, das überliest man gewöhnlich. Hosea, Kapitel 3. Da muss er zu Hure eingehen und dann lange Zeit von ihr getrennt sein, denn Vers 4, denn lange Zeit, also diese Goma war das, aber jetzt Vers 4, Hosea 3, Vers 4, denn lange Zeit werden die Kinder Israel sein ohne König. Zedekia, der letzte König, Jerusalem, 586 vor Christus, geht der Tempel in Flammen auf, Zedekia wird geblendet als Verräter des Nebukadnezars, seit 2,5 Jahrtausenden ohne König. Es war mal der König in ihrer Mitte, Jesus von Nazareth, König der Juden, aber der wurde verworfen. Und liebe Freunde, das ist unheimlich. Ich wiederhole mich da gerne, das hört man wahrscheinlich nicht zum ersten Mal aus meinem Munde. Pilatus, der Antisemit, hat 6-mal versucht, Jesus freizubekommen. Und dann fragt er sie, jetzt sind wir beim König, soll ich euren König kreuzigen? Man hat den König vielleicht enthauptet, aber doch nicht Kreuzigung. Die schlimmste, grausamste Todesart. Ein römischer Bürger durfte ja nicht gekreuzigt werden. Es war der Tod der Aussätzigen, der Verachteten, der Sklaven. Und da rufen die Hohepriester, lest es nach, Johannes 19, Vers 15, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Das muss man sich mal vorstellen. Das Volk, das gegen Rom Krieg geführt hat, damit der Kaiser sie nicht bestimmen kann, in der Konfrontation mit dem lebendigen Gott, wir sind genauso wie die Welt. Wir haben keinen König, denn den Kaiser. Machst die Weltmacht, machen wir auch. Und da heißt es, da gab ihnen Pilatus Jesus hin, dass er gekreuzigt würde. Und dann hat sie Gott sichtbar mit der Welt gleich gemacht und unter alle Völker zerstreut. Da waren es nicht mehr das herausgerufene besondere Volk. So wie sich die Gemeinden heute immer mehr der Welt anpassen, was allerdings jetzt allmählich zu Ende gehen dürfte. Bei Verfolgung hört der Spaß auf. Das ist gewöhnlich eine positive Sichtung. Und der Tempel ging also in Flammen auf und man durfte ja nur an einer einzigen Stelle opfern. Das war der Berg Moria. Wie oft wird Moria in der Bibel erwähnt? Könnt ihr noch tief Luft holen? Könnt ihr noch? Wir sollten jetzt Kaffee verteilen, Espresso. Was gibt's noch? Vekamine. Könnt ihr noch? Wie oft kommt Moria in der Bibel vor? 1. Mose 22, Vers 2 sagt Gott zu Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere mir im Lande Moria auf den Berge, den ich dir zeigen werde. Und dann nur noch 2. Chroniker, Kapitel 3, Vers 1. Und Salomo begann das Haus des Herrn zu bauen auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Und dieser Berg Moria hat 3 Ausläufer wie die Finger einer verstümmelten Hand, Bethesda, Gareb, Golgatha. Und 2000 Jahre nach Abraham und jetzt 2000 zurück stand auf einem Aufläufer des Tempelberges ein Kreuz und da wurde die Schuld dieser Welt getilgt. Siehe das Lamm Gottes, sagt Johannes. Er sagt nicht ein Modell für Mitmenschlichkeit, ein religiöses Genie, ein humanistisches Vorbild. Das ist unsere Botschaft. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Die Sünde zerstört dich. Das musst du mit Gott in Ordnung bringen. Nicht Verstaatlichung der Mistgabel oder Kohlendioxid oder globale Erwärmung. In den 80er haben sie gesagt, es steht Eiszeit bevor und so weiter. Die Leute begannen schon zu schlottern. Jetzt ist überall die Hitze und so weiter. Die Sünde ist der Leute Verderben. Also, seht ihr, ich komme jetzt in Schwung. Ich war eigentlich schon zu Schluss, aber wegen Covid konnten wir nicht landen, müssen wieder weiterfliegen. Lange Zeit, und wenn die Bibel sagt, lang ist das Jahrtausende, du wirst kommen auf die Berge Israel, sagt der Prophet Hesekiel, die lange Zeit wüst gewesen sind, 2000 Jahre fast. Und der Herr wusste auch, dass es lange dauert. Wir lesen in Matthäus 25 bei den 10 Jungfrauen, da der Bräutigam lange ausblieb. Er wusste es schon. Viele sagen, ja, Jesus meinte auch zu seinen Lebzeiten Pustekuchen. Stimmt nicht. Lange Zeit werden die Kinder Israels sein ohne Könige, ohne Obere, Sanhedrin zerstört, kein Hohen Rat mehr, ungefähr 2 Jahrtausende, ohne Opfer, Tempel, Opferaltar ging in Flammen auf, ohne Steinmal, also ohne solche Tefillim, Götzensteine, und tatsächlich nach dem babylonischen Exil war Israel vom Götzendienst kuriert. Das ist zur Zeit Jesu kein Thema mehr, also seit 2,5 Jahrtausend ohne Steinmal, ohne Ephod, das ist der Priesterrock. Hat kein Priestertum und ohne Hausgott, sorry, da steht jetzt, Teraphim. Tefillim ist was anderes. Ich habe die Entschuldigung des Jetlags und der Artillerieverkalkung und das Gehirn ist das Organ, mit dem man vergisst, nicht? Man wird älter. Die Teraphim, ohne Hausgott. Nach dem babylonischen Exil war Israel kuriert. Und jetzt schaut, danach werden sich die Kinder Israel bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen, ist der Messias, und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Also wir sind jetzt genau an dieser Phase, wo sich die Umkehr anbahnt. Sie sind ja zurückgekehrt, sie haben inzwischen wieder ein Art Sanhedrin und so weiter. König gibt es nicht, opfern können sie immer noch nicht. Wollten die Juden opfern, da ist ja jetzt die Oma-Moschee, da sagt die Bibel, da wird eine Kraft sein, die es verhindert. Und da steht die Oma-Moschee, und wenn die Juden opfern wollten, hätten wir den Dritten Weltkrieg. Warum? Das Opfer ist vollbracht worden durch Jesus Christus. Also, Hohepriester zerriss seine Kleider, Gesetz konnte nichts vollenden. Vorhang zerriss, Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Dann die Mächte der Finsternis von dem Herrn besiegt. Und jetzt die Großmacht, der letzte Feind. Der Tod ist überwunden. Und jetzt das Allerwichtigste, Der Schuldbrief ist zerrissen. Kannst du sagen, wie der Liederdichter, bis zum Sterben kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Und das ist das Wichtigste im Leben eines Menschen. Weiß ich, dass über meinem Leben steht mit dem Blut Jesu Tetelestai, bezahlt. Wird übersetzt, es ist vollbracht. Und da ist alles, was Seibel angerichtet hat, wird ausgetilgt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt schließe ich mit Folgendem ab. Geschichte eines Juden, aufgewachsen in Jerusalem, von Kindesbein an in der Synagoge, hatte Propheten und Mose in der Originalsprache gelesen, hat studiert und dann merkte er, wir haben nicht mehr das Blut. Wo ist das Blut? Er hat die Rabbiner gefragt, er hat Synagogenvorsteher gefragt, er hat Älteste gefragt, ja, Gott ist mit uns böse und wir müssen versuchen, durch gute Werke irgendwie Gott zu gefallen. Man zitierte Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Opfer, wir tun jetzt gute Werke und so weiter. Und ihn hat das umgetrieben, so viele Kapitel über das Blut und wir haben kein Blut mehr. Und es steht ja nicht... wer viel betet in der Synagoge, da will ich vorübergehen, sondern beim Exodus geschehen, wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen. Das hat ihn nicht mehr losgelassen, das hat ihn bewegt, er bekam keine befriedigende Antwort. Und es war Jahre später, er ist in Istanbul und da sieht er da jüdische Versammlung. Und da geht er hinein, setzt sich vorne hin, was er nicht wusste, es war eine Versammlung von messianischen Juden. Und da geht einer nach vorne, schlägt die Bibel auf und er liest vor 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das saß. Er holt sich eine Bibel, beginnt zu lesen, Jesus ist der Messias. Und der Wunsch, die Frage seines Herzens wurde beantwortet. Das Blut Jesu reinigt von aller Schuld und Sünde. So wir denn gerecht geworden sind, durch das Blut Jesu haben wir Zugang. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, Dank sei dir für dieses vollkommene Werk. Dein Blut reinigt von aller Sünde. Und du mögest es schenken, dass meine Zuhörer wissen, wie es der Liederdichter sagt, bis zum Sterben kann ich wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Brennt das in unser Herzen ein, das ist das größte Geschenk und du hast ihn ans Kreuz geheftet. Wir müssen diesen Weg gehen, vor dir zerbrechen, bekennen, dass wir gefehlt haben, schuldig sind. Unser Leben wird auf Golgatha durchgestrichen, es wird uns nicht geschmeichelt. Aber es hat dich diesen Preis gekostet und du machst alles neu. Und wir danken dir, Herr, was immer auch geschieht. Selbst wenn wir noch so versagen, du bist und bleibst der Sieger. Du hast das letzte Wort. Du bist der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Amen. So, keine Angst. Wir starten nicht wieder durch. Vom Standpunkt der Versöhnung, der Vergebung kennen etliche schon. So eine kurze Broschüre, Whitfield und Wesley. Wesley hat ja mal gegen die Prädestinationslehre des Whitfield gepredigt, durch den Calvinismus und so weiter. Und wie sie sich ausgesöhnt haben, und obwohl sie da eigentlich verschiedene Überzeugungen waren, beide mächtig gebraucht wurden. Also es gibt Spaltungen, die sind unnötig. Es gibt, manche sagt Paulus in 1. Korinther 11, müssen ja Spaltungen unter euch sein. Dann zu dem Thema, Sieg Jesu, Vergebung, auch schon vorgestellt, Neffe von Wolfgang Bühne, der Bomber, Kind aus frommem Elternhaus, mit innerer Abwehr, den Gottesdienst immer ertragen und dann ausbrechen, kam er großjährig, Rauschgift, Diebstahl und so weiter und dann will er sich den tödlichen Schuss setzen. Und dann greift die Gnade Gottes ein und wird wirklich ein gnädiges Zeugnis der Barmherzigkeit Gottes. Man kann auch sagen, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Kathi, weißt du noch mal darauf hin, du hast das Einnehmen der Wesen, obwohl wir haben sie eigentlich hier schon mal vorgestellt, haben wir ja hier schon vorgestellt, auch von den Lippen meiner Frau, Siegfried Koll.
Ja, wir haben schon mal gesagt. Ja, wir können von ihm sehr viel lernen zum Thema Vergebung. Leben in der Verfolgung, wollte ich sagen. Und der Wolfgang Bühne nimmt am Schluss auch Bezug zu unserer aktuellen Situation, in der wir jetzt drin stehen und vielleicht auch hineingeraten können. Von daher auch für uns sehr aktuell.
Und hier nochmals der islamische Antisemitismus, auch vom Standpunkt, was kommt auf uns zu? Wir leben in der Zeit des Triumph des Falschen und es gibt keine antichristliche Religion als den Islam. Er wurde ja als einzige große nachchristliche Religion konzipiert gegen das Kreuz. Der Koran lehrt, dass Allah ist der größte Listenschmied und die Menge hat einen anderen mit Jesus verwechselt und Jesus wurde entrückt von Allah und ein anderer wurde gekreuzigt, denn Allah ist der größte Listenschmied. Nun, wir wissen, von wem die Bibel sagt, dass wir bestehen können, laut Epheser 6, gegen die listigen Anläufe des Teufels. Und das ist die Religion, die am schnellsten wächst. Und wie ich schon sagte, wir haben 90.000 Moscheen inzwischen. Also es wird aktuell und es ist eine. Wir unterscheiden zwischen der Person. Es gibt nette Moslems. Es ist, wie der Mark Gabriel sagte, wenn du einen guten Moslem findest, ist ein schlechter Mensch. Wenn du einen schlechten Moslem findest, ist ein guter Mensch. Denn wenn er seinen Koran wörtlich nimmt, Glauben und den Hadithen, muss er dich zur Ehre Allahs, weil du Götzendiener bist, an einen dreieinigen, götzenhaften Gott glaubst, ihrer Vorstellung nach, muss er dich töten. Und das ist ja dann bei der Teilung Indiens passiert. Da waren Nachbarn jahrzehntelang zusammen und auf einmal sind die wie die Bestien übereinander hergefallen, Hindus und Moslems, und haben sich abgeschlachtet und so weiter. Und das Letzte, gerade weil es geht auch um das einmalige Evangelium von Wolfgang Bühne, halt für eine der besten evangelistischen Bücher, wenn Gott wirklich wäre. Das ist nur für 1 Euro. Und jetzt kommt ein Nachtrag. Ich habe was vergessen zu sagen, was ich im Zusammenhang mit dieser Botschaft immer wieder bringe. Und morgen auch sagen werde, aber es vertröst mich nicht, warum wir auch wirklich glauben dürfen, dass alles bezahlt wurde. Das hat uns mal ein messianischer Jude erklärt. Wenn der Priester und der Hohepriester im Tempel Dienst taten, konnten die sich nicht setzen. Da gab es keine Sitzgelegenheit. Da war der Räucheraltar, dann war, also zur Rechten war der Schaubrottisch, zur Linken die Menorah, Räucheraltar, man konnte sich nicht setzen. Und damit wurde dargelegt, das Werk ist nicht vollbracht. Also einfachstes Beispiel, wenn ich mich setze, Klammer auf, alles erleichtert, mein Teil endlich vorbei. Und im Katholizismus lehrt man ja, dass das Kreuzesopfer und die Eucharistie ist eine unblutige Wiederholung des Kreuzesopfers. Es muss bei der, wenn die Glocken geläutet werden, die Wandlung, die Transsubstantiation, Jesus vom Thron Gottes sozusagen in die Hostie und wird neu geopfert. Und damit ist eigentlich all das, was die Bibel lehrt über das vollendete Werk Jesu, in der Mitte durchgestrichen. Und wir lesen Folgendes in Hebräer 10, Vers 11. Luther übersetzt, ein jeglicher Priester ist eingesetzt. Wörtlich hieß damals, steht, Hebräer 10, Vers 11, also wenn wir das noch mitnehmen können, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmer mehr können die Sünden wegnehmen. Seht ihr, er steht, Wiederholung, selben Opfer, keine endgültige Tilgung, geht nicht. Und jetzt geht er über zu unserem Herrn, Vers 12, dies aber hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt und für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt. Warum? Alles bezahlt. Deswegen darf Alexander Seibel wissen, dass er in den Himmel kommt, weil ein anderer alles für ihn bezahlt hat. Und das Gleiche haben wir in Kapitel 1, Vers 3. Da haben wir Jesus als König, Priester und Prophet. Und da lesen wir, er ist das Abglanz seiner Herrlichkeit, trägt alle Dinge mit seinem Wort, hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Unser Hohepriester sitzt. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Alles. So, jetzt herzlichen Dank. Wie machen wir? Stellen wir uns noch unter den Segen? Und dann sagte mein Ita missa est, you are dismissed. Herr Jesus, nochmals herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Wir dürfen noch frei verkündigen. Gib, dass wir uns dieser einmaligen Botschaft nicht schämen. Es ist oft immer wieder auch ein Kampf. Schenk du Gnade. Nochmals möchte ich dich bitten für meine Zuhörer, dass sie doch wirklich wissen dürfen, dass ihr Schuldbrief zerrissen ist. Und wenn nicht, dass man dein Antlitz sucht, sich vor dir demütigt, aber dann auch diese Gewissheit hat, ich bin erlöst, meine Schuld ist vergeben. Der Herr hat alles für mich bezahlt. Amen.
Wir sind unserem Gott im Himmel sehr dankbar für die Zeit, die wir haben durften. Danke, dass ihr da wart. Und ich glaube, wir haben viele Impulse gekriegt, die wir mitnehmen können in die vor uns liegende Zeit. Und was mich so tief dabei bewegt, ist die Tatsache, wie viele Dinge wir in unserem Gotteswort finden. Und ich muss jetzt den Evangelisten Siegfried Küttler, der heimgegangen ist, zitieren, der gesagt hat, die Bibel ist wie ein Bergwerk. Je tiefer man schürft, desto fündiger wird man. Und ich glaube, die Tage waren jetzt wieder ein besonderer Eindruck und haben uns gezeigt, haben uns wieder neu Mut gemacht, uns wirklich in dieses Wort hineinzuarbeiten, um einfach auch zu erkennen, dass alles, aber auch alles dort drin für uns aufgeschrieben ist. Wir danken dem Herrn auch für deinen Dienst und wir fehlen dich und deine liebe Frau auch weiterhin der Gnade unseres Herrn an. Und alle, die ihr auch nach Hause geht, ein Gott befohlen.